das freie Radio Wüste Welle. Wüste Welle mit der Mitte. Big Fat Meal Session. UKW 96.6 im digitalen Kabel S4.1. In der aktuellen Big Fat Meal Session ein Vortrag des Militärhistorikers Wolfram Wette, den dieser auf Einladung der Reutlingen Initiative für Frieden und Abrüstung am 7. Mai im Kulturzentrum Franz K. gehalten hat. Verantwortlich für die Sendung der Albi.
Mein Vortrag nimmt also diesen 80. Jahrestag des Kriegsendes 1945 zum Anlass für die Frage, ob diese alte Parole nie wieder Krieg, die, glaube ich, jeder Deutsche kennt, was noch nicht heißt, dass jeder ihr zustimmt, ob das heute noch eine Zukunft hat, genauer gesagt, ob diese Parole angesichts des aktuellen Ukraine-Krieges noch eine Zukunft hat, was von den meisten ja leider wohl bestritten werden dürfte. Ich möchte Sie also einladen, diesen prominenten Jahrestag zu einer Besinnung auf die Vision einer Welt ohne Krieg zu nutzen, ganz im Sinne von Tucholskys 3 Minuten Gehör. Aber Sie werden sicher Verständnis dafür haben, dass ich die Kunst der satirischen Zuspitzung nicht im gleichen Maße beherrsche wie einst Tucholsky und daher für meinen Vortrag etwas länger als 3 Minuten beanspruchen möchte. Damit zum Thema selbst. Morgen, am 8. Mai 2025, wird es 80 Jahre her sein, dass die deutsche Wehrmacht kapitulierte und das nationalsozialistische Terrorregime zusammenbrach. Stärker noch als damals, 1918, 19, nach dem Ersten Weltkrieg, hat das Kriegsende 1945 den Ruf nach einer Welt ohne Krieg laut werden lassen. Und angesichts der Ukraine müssen wir uns fragen, was der Vorredner schon mit guten Worten getan hat. Ist die Zeit soeben zu Ende gegangen, in der die alte antimilitaristische Parole "Nie wieder Krieg" als eine zuverlässige politische Orientierung gelten kann? Oder gibt es Indizien für die Hoffnung, dass sie auch eine Zukunft haben könnte? Darum geht es mir in meinen Ausführungen heute. Wenn wir den 8. Mai 45 in einer längeren Perspektive betrachten, so können wir erkennen, dass dieser Tag das Ende des ersten deutschen Nationalstaats markierte. Dieser Nationalstaat wurde 1871 nach mehreren erfolgreichen Einigungskriegen gegründet und die damaligen militärischen Siege begünstigten in der Folgezeit die wachsende Dominanz des preußisch-deutschen Militarismus. Er brachte schließlich 2 Weltkriege hervor. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges folgten die Deutschen der denkbar radikalsten Durchhalteparole der Nazis. Sie lautete Sieg oder Untergang. Man muss sich das mal klarzumachen versuchen. Im Inneren praktizierte das Regime einen mörderischen Endsiegterror, obwohl längst klar war, wie der Krieg ausgehen würde, dass er nicht mehr für die Deutschen gewinnbar war. Man denke an die Todesmärsche oder an die Erschießung so vieler Wehrmachtdeserteure in der letzten Kriegsphase. Was immer noch nicht hinreichend bekannt ist in unserem Land, im letzten Halbjahr des Zweiten Weltkrieges kamen mehr Deutsche ums Leben als in den ganzen 5 Jahren zuvor insgesamt. Der propagierte Untergang war also keine Fiktion, sondern er wurde für viele Deutsche zur grausamen Wirklichkeit. Wir sehen also in diesem Rückblick, Kriege standen am Anfang und am Ende der knapp 75-jährigen Geschichte dieses Nationalstaats. Im Krieg entstand er und im Krieg ging er unter. Die große Mehrheit der Deutschen, die bis zum Schluss an Hitler geglaubt hatte, erlebte den 8. Mai 45 als Niederlage, als Zusammenbruch, als Katastrophe. Nur für die Verfolgten, die Widerständigen, und die Verweigerer brachte dieser Tag die lang ersehnte Befreiung. Nach dem Kriegsende bahnte sich in der zuvor militaristisch geprägten Mentalität der Deutschen ein größerer Wandlungsprozess an. Der wichtigste Anstoß vielleicht kam von Verfolgten des Naziregimes im befreiten Konzentrationslager Buchenwald. Dort formulierten die politischen Häftlinge eine Zukunftsvision, die folgendermaßen lautete, ich zitiere das wörtlich: Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Ende des Zitats. An diese Botschaft sollte die in den 1950er Jahren wiederbelebte Nie wieder Krieg bzw. ohne mich Bewegung anknüpfen, die sich der Remilitarisierung Westdeutschlands in der Adenauerzeit verweigerte. Allerdings, meine Damen und Herren, sollte es noch etliche Jahrzehnte dauern, bis auch die vormaligen Träger und Anhänger des Nazisystems bereit waren, den aus ihrer Sicht ja sehr herausfordernden Gedankengang mitzugehen, dass der Zusammenbruch des Nazistaates als ein Akt der Befreiung von einem verbrecherischen Regime und von einem militaristischen Irrweg der deutschen Geschichte gewürdigt werden sollte, das fiel ihnen schwer. Sie erinnern sich an einen, der sich in diesem Sinne damals geäußert hat, der hieß Drecker und war ein rechter Flügelmann der CDU und ein gewisser Mende von der FDP. Doch zunächst einen kurzen Rückblick. Die erste deutsche Antikriegsbewegung entstand unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Die Parolen hießen damals Frieden, Freiheit und Brot. Seit 1917 stand diese Forderung im Raum und die immer stärker anwachsende Antikriegsbewegung forderte an erster Stelle, dass Frieden herbeigeführt werden sollte. Dann kam es bekanntlich zum Waffenstillstand von Compiègne im November 1918 und damals dominierte in der erschöpften deutschen Kriegsgesellschaft mit einiger Sicherheit mehrheitlich eine tief empfundene Friedenssehnsucht. Hunderttausende brachten sie auf die großen Nie-wieder-Krieg-Demonstrationen jener Zeit, an der Hunderttausende jeweils teilnahmen, zum Ausdruck. Getragen wurde diese Bewegung von diversen pazifistischen Organisationen, von den beiden sozialdemokratischen Parteien, USPD und SPD, von den Linksliberalen, dem Zentrum, den Gewerkschaften und etlichen kirchlichen Friedensgruppen. Es kann durchaus sein, genau beweisen kann man es nicht, dass diese Friedensbewegung der ersten Jahre der Weimarer Republik eine Zeit lang zumindest die vorherrschende Gefühlslage einer Mehrheit der deutschen Gesellschaft zum Ausdruck gebracht hat. Darauf konnten auch die politischen Parteien dann aufbauen, die in den 20er Jahren nicht etwa auf eine Revanche in einem neuerlichen kriegerischen Konflikt abzielten, sondern die eine Politik der Verständigung mit den Siegermächten des Ersten Weltkrieges wollten. Ich mache einen Sprung in die Endphase der Weimarer Republik. Jetzt erhielten die nationalistischen, rechtsradikalen politischen Parteien und Verbände verstärkt den Zuspruch der deutschen Wählerinnen und Wähler. Im Gegenzug gerieten die Anhänger der Demokratie und der Verständigungspolitik ins Hintertreffen. Einige erkannten die drohende Gefahr und warnten nach 1930 auf ihren Plakaten mit der Parole »Hitler bedeutet Krieg« oder wie die Deutsche Friedensgesellschaft schon seit 1929 formuliert hatte, »Hakenkreuz und Stahlhelm sind Deutschlands Untergang«. Also von wegen, man habe nichts wissen können, das sind die Gegenbelege. Also, einige sahen durchaus, was kommen würde. Und im Gegenzug setzten die Militärs und die Nationalisten ihre innenpolitischen Kontrahenten schon damals auf die Abschussliste. Viele Pazifisten erkannten, was ihnen blühte, Gefahr für ihr eigenes Leben nämlich, und sie flohen ins Ausland, unter anderem ein gewisser Albert Einstein und ein gewisser Kurt Tucholsky, dessen dramatische Warnung wir ja soeben gehört haben. Hitler an der Macht. Im Januar 1933 forcierte die Nazi-Regierung sogleich die weitere geheime Aufrüstung der Reichswehr, die von schon in den Jahren der Republik vorbereitet war. Begleitet wurde die Aufrüstung von einer mehrjährigen Nazi-Friedenspropaganda, die leider sehr wirksam war, was damals nicht für jedermann erkennbar war. Sie stellte nichts anderes dar als eine systematische Irreführung sowohl der nationalen als auch der internationalen Öffentlichkeit. Ihr ausschließliches Ziel bestand darin, die Kriegsvorbereitungen der Nazi-Regierung zu verschleiern. Mit dem erneut eingeschlagenen Kriegskurs, und der wurde ab 1933 eingeschlagen, nicht ab 1939, wurde die militaristische und kriegerische Traditionslinie der preußisch-deutschen Politik wieder aufgenommen und zugleich in eine neue geopolitische und rassenideologische Dimension ausgeweitet. Vordergründig, Sie wissen es, propagierte die Nazi-Regierung in den 30er Jahren die Revision des Versailler Friedensvertrages. Tatsächlich verfolgten Hitler und seine Gefolgschaft jedoch viel weitergehende Ziele, nämlich erstens die Eroberung von Lebensraum im Osten, das ist die Nazi-Formulierung, und die rücksichtslose Germanisierung dieses Ostens, und zweitens die Vernichtung des europäischen Judentums im Zuge des großen Lebensraumkrieges, beides nachzulesen in Hitlers Buch Mein Kampf. Im Kontext dieser Ziele geriet die Sowjetunion ins Zentrum der deutschen Kriegspolitik. Diese Kriegspolitik folgte einem rassenideologischen Leitmotiv, das von vornherein alle völkerrechtlichen Grenzen sprengte. Nämlich, sie folgte dem Gedanken der Vernichtung, nicht des Sieges, sondern der Vernichtung. Es hat lange gedauert, bis das Wissen über den besonderen Charakter des sogenannten Russlandkrieges in der deutschen Nachkriegsbevölkerung ankam. Einen maßgeblichen Beitrag zur historischen Aufklärung leisteten die Ausstellungen Vernichtungskrieg, Verbrechen der deutschen Wehrmacht 1941 bis 1944 bzw. 1945, die im Hamburger Institut für Sozialforschung erarbeitet wurden und die in den Jahren 1995 bis 2005 in Deutschland gezeigt wurden und auch in unseren Nachbarländern zum Teil gezeigt wurden. Erst jetzt erfuhren Millionen von Menschen in Deutschland von den erschreckenden, aber bis dahin verschwiegenen Wahrheiten über den deutschen Krieg gegen die Sowjetunion. Ich rekapituliere Ihnen, meine Damen und Herren, in aller Kürze die wichtigsten Erkenntnisse über den sogenannten Russlandkrieg, die seit dieser Ausstellung bekannt sind, wofür, für die auch in dem militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg, in dem ich damals gearbeitet habe, etliche Vorarbeiten geleistet wurden. Also, es handelte sich um einen von langer Hand geplanten deutschen Überfall, also einen eindeutigen Aggressionskrieg. Es folgte ein mehrjähriger Krieg auf dem Territorium der Sowjetunion. Völlig zu Recht ist dieser Gewaltkonflikt als ein Eroberungs-, Versklavungs- und Vernichtungskrieg charakterisiert worden. Wenn man von seiner Intensität ausgeht, so bildete er das eigentliche Zentrum des Zweiten Weltkrieges. Und schon aus diesem Grund, denke ich, ist es sehr gerechtfertigt, ihn anlässlich dieses 80. Jahrestages des Kriegsendes 45 in das Zentrum unserer Betrachtungen zu stellen. So wurde es übrigens auch zwischen dem Veranstalter und mir vereinbart. Die Propagandisten des Nazistaates versuchten, den deutschen Überfall mit einer altbekannten Kriegslüge zu verschleiern. Sie behaupteten nämlich, mit dem deutschen Angriff sei man einem geplanten Angriff der Sowjetunion lediglich zuvorgekommen, einem Angriff gegen Deutschland lediglich zuvorgekommen. Das war die sogenannte Präventivkriegslüge. Sie verfolgte primär das Ziel, den Krieg oder besser den Überfall vor der Bevölkerung des eigenen Landes zu legitimieren. Obwohl diese Lüge von der historischen Forschung längst und vielfach widerlegt worden ist, geisterte sie in der Zeit des Kalten Krieges noch immer in manchen unbelehrbaren Köpfen herum und in einigen mag sie es wohl bis heute tun. In Anspielung auf den Hitler-Stalin-Pakt von 1939, der zu so vielen Irritationen geführt hatte, weil wenn man sich gefragt hat, wie können Hitler und Stalin ein Bündnis schließen. In Anspielung an diesen Pakt zeigte sich der Reichspropagandaminister Josef Goebbels am Tage der Kriegserklärung an die Sowjetunion, also 22. Juni 1941, zufrieden. Und ich zitiere ihn mal diese Eintragung in seinem Tagebuch, weil sie so vieles aussagt. Dort steht, es bereitet jedem alten Nazi eine tiefe Genugtuung, dass wir das noch erleben. Das Zusammengehen mit Russland war eigentlich ein Flecken auf unserem Ehrenschild. Der wird nun abgewaschen. Wogegen wir unser ganzes Leben gekämpft haben, das vernichten wir nun auch. Ende des Goebbels-Zitats. Also, man wollte nicht nur bekämpfen, sondern man wollte vernichten. Hinter den Wolken der Propaganda blitzte hier einmal die mörderische Wahrheit auf. Die Bilanz dieses Krieges ist furchtbar. Wahrscheinlich wird sie gerade deswegen bis heute vielfach verdrängt. Auf der deutschen Seite forderte der Krieg ungefähr genauso viele Menschenleben wie Soldaten am 22. Juni 1941 in Russland einmarschierten, nämlich etwa 3 Millionen. Auf der Seite der Russen war die Zahl noch sehr viel größer, nämlich hatte die unvorstellbare große Zahl von 27 Millionen Menschen. Ihr Leben verloren etwa 9 Millionen Soldaten der Roten Armee, darunter 3,5 Millionen russische Kriegsgefangene in deutschem Gewahrsam, etwa 12 Millionen Zivilisten, unter diesen etwa 3 Millionen Juden in den Sowjetrepubliken Weißrussland, Ukraine und Russland und mehr als 2 Millionen in Deutschland eingesetzte Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und mehr als 1 Million Hungertote infolge der Belagerung von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht. Die genannten Zahlen sind, meine Damen und Herren, bedingt durch die Quellenlage, sicher ungenau und zum Teil umstritten, werden aber gleichwohl von den meisten Historikern in Russland und außerhalb Russlands heute akzeptiert. Damit habe ich mich über Jahre hinweg befasst, deswegen kann ich das so aussagen. Man muss versuchen, sich Folgendes klarzumachen. In der Sowjetunion gab es kaum eine Familie, die keinen Toten zu beklagen hatte. Anders als bei uns, wo dieser Krieg weithin verdrängt und vergessen ist, erinnert sich in den Ländern der vormaligen Sowjetunion noch heute jede Familie an diesen Krieg. Die Sowjetunion führte einen Verteidigungskrieg, ganz eindeutig, der von Stalin zum großen vaterländischen Krieg erklärt wurde. Schließlich eroberte die Rote Armee Berlin. Wer die Chronologie betrachtet, kommt an der ernüchternden Erkenntnis nicht vorbei. Es war Deutschland, das durch den Überfall auf die Sowjetunion die Rote Armee an die Elbe gebracht hat. Viele hören das immer noch nicht gern. An dieser Stelle möchte ich auch eine kurze Bemerkung zu den aktuellen Vorgängen in Berlin machen. Als vor kurzem das Deutsche Auswärtige Amt wegen der neuerlichen Verfeindung durch den Ukraine-Krieg verhindern wollte, dass Vertreter Russlands an den deutschen Gedenkfeiern zum 8. Mai 1945 teilnehmen. Ich frage mich, darf man den Versuch machen, so grundlegende historische Fakten beiseite zu schieben, wie ich sie eben erwähnt habe? Sollen wir etwa vergessen, wer Auschwitz befreit hat? Ist es das wert? Ich lasse das mal so stehen, jeder muss sich sein eigenes Urteil bilden. Seit dem Beginn des Russlandkrieges hämmert die Nazi-Propaganda den Deutschen und ihren Verbündeten das Feindbild jüdischer Bolschewismus ein. Heute ja so nicht mehr geläufig. Was hat es denn auf sich mit diesem Feindbild? Es wurde behauptet, der unterschiedliche Entwicklungsgrad Deutschlands und Russlands lasse sich rassenbiologisch erklären. Man meinte Folgendes damit: die höherwertige germanische Rasse stehe der minderwertigen slawischen gegenüber. Hitler selbst glaubte, die Slawen seien generell unfähig, einen Staat zu bilden und zu führen. Und daher würde dieser von anderen beherrscht, nämlich von den Juden in Russland. So habe der jüdische Bolschewismus in der Revolution von 1917 seine Fremdherrschaft in diesem Land errichtet. Hitler behauptete, die Träger des bolschewistischen Systems der Sowjetunion seien großenteils Juden, woraus sich für ihn ergab, dass sich der deutsche Vernichtungskrieg gegen Juden und Bolschewisten gleichermaßen richten müsste. Diese Vorstellungen sollten dann auch Eingang in die Befehle an die 3 Millionen deutschen Waffenträger eingehen, die ja, wie ich geschildert habe, an dem Überfall beteiligt waren. Und da ist es doch sehr aufschlussreich, einmal zur Kenntnis zu nehmen, mit welcher Diktion die Strategie und Propaganda des Vernichtungskrieges damals den einfachen Wehrmachtssoldaten nahegebracht wurde. Und ich muss sagen, ich war schon einiges gewohnt durch langes Quellenstudium, aber das war schon nochmal erschütternd, als ich das Mitteilungsblatt der Wehrmachtspropaganda vom Juni 1941 gefunden habe, in dem die folgenden ungeheuerlichen Sätze stehen. Ich zitiere: Es geht darum, das rote Untermenschentum, welches in den Moskauer Machthabern verkörpert ist, auszulöschen. Das deutsche Volk steht vor der größten Aufgabe seiner Geschichte. Die Welt wird erleben, dass diese Aufgabe restlos gelöst wird. Ende des Zitats aus dem Mitteilungsblatt der Wehrmachtpropaganda vom Juni 1941. Diese extrem menschenfeindliche Botschaft wurde befehlsgemäß allen Soldaten der Ostfront verlesen. Was das für die spätere Kommunikation bedeutet hat, mögen Sie sich vorstellen. Wir Deutschen von heute sollten uns der Mühe unterziehen, uns in die Mentalität und in das Erfahrungswissen der Menschen im postsowjetischen Russland unserer Tage hineinzudenken und zumindest zu versuchen, ihre Sicherheitsbedürfnisse zu verstehen. Dabei kann es hilfreich sein, an ein paar andere Dinge zu erinnern. Den Russland-Feldzug Napoleons 1813, an den Krimkrieg, der in den 1850er Jahren auf der russischen Halbinsel ausgefochten wurde, an den Ersten Weltkrieg, der zumeist ebenfalls auf russischem Territorium stattfand und der, was Russland angeht, mit dem brutalen, von den Deutschen erzwungenen Diktatfrieden von Brest-Litowsk vom März 1918 sein Ende fand und natürlich, wie geschehen, an den deutsch-sowjetischen Krieg 1941 bis 1945. Damit sind wir in der frühen Bundesrepublik. Das Feindbild jüdischer Bolschewismus verschwand mit dem Kriegsende 1945 nicht einfach aus der Vorstellungswelt der Deutschen. Vielmehr konnte es in neuem Gewande alsbald wieder auferstehen. Der von den Nazis rassistisch definierte Begriff jüdisch entfiel und statt vom Bolschewismus redete man nun vom Kommunismus. Der Feind blieb allerdings der gleiche, es war die Sowjetunion und die angeblichen Handlanger dieses Staates im Innern, die man damals als fünfte Kolonne Moskaus denunzierte. Im Hinblick auf die Verwendung des traditionsbelasteten Feindbildes gab es also keine Stunde Null seinerzeit, sondern vielmehr eine bemerkenswerte und wirkungsmächtige Kontinuität. Das alte antibolschewistische und antikommunistische Zerrbild führte zu einer neuerlichen Vergiftung der internationalen Beziehungen. Feinddenken versperrte einmal mehr den analytischen Blick auf das nationale Interesse und auf die Sicherheitsbedürfnisse der Sowjetunion. Tatsächlich wollte das Land sich nicht erneuten deutschen und westlichen Angriffen ausgesetzt sehen. Die Politik Moskaus konnte durchaus als defensiv verstanden werden. Allerdings zeigte die sowjetische Führung immer wieder, dass sie ihren Herrschaftsbereich von 1945 auch gewaltsam zu sichern gedachte. Sie erinnern sich an die Gewaltaktionen in der DDR, in Ungarn und in der Tschechoslowakei. Damit näherte die russische Seite die Glaubwürdigkeit der westlichen Propaganda. In Westdeutschland wurden in den 1950er Jahren Bedrohungsängste geschürt. Die antikommunistische Propaganda jener Zeit stellte so gesehen die propagandistische Begleitmusik zum Kalten Krieg dar. Aber, meine Damen und Herren, es steckte etwas mehr dahinter als nur die Begleitmusik zu der neuen kriegerischen Konfliktkonstellation, nämlich die Furcht, die angeblich auf Rache sinnenden Russen hätten womöglich die Absicht, den Deutschen das anzutun, was die Soldaten der Wehrmacht und der SS in den Kriegsjahren 41 bis 44 den Russen ja tatsächlich angetan hatten. Sie verstehen, es sollte gesagt werden, die Russen könnten Gleiches mit Gleichem vergelten wollen. Wir haben es mit dem klassischen Fall einer politischen Projektion zu tun, also einer Übertragung des Wissens um die eigenen Untaten auf die vermuteten Absichten des vormaligen Feindes. Diese Erkenntnis hat in der historisch-politischen Literatur und schon gar in der öffentlichen Diskussion noch lange nicht die nötige Aufmerksamkeit gefunden. Die propagandistisch erzeugte Russenfurcht diente insoweit auch der eigenen Schuldabwehr. So gelang es den Anhängern der adenauerischen Politik der Wiederbewaffnung, in die Rolle des potenziellen Opfers einer möglichen sowjetischen Aggression zu schlüpfen. Wir erkennen hier das tradierte Muster, die Bösen, das sind die Russen, und wir sind die Bedrohten, die Guten. So hatte es schon die Nazi-Propaganda von 1941 behauptet. In machtpolitischer Hinsicht setzten nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht setzten die alliierten Siegermächte die Fakten. Im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 beschrieben sie ihre zentralen politischen Ziele. Ich zitiere Ihnen das einmal. Der deutsche Militarismus und Nazismus werden ausgerottet und die Alliierten treffen Maßnahmen, die notwendig sind, damit Deutschland niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt bedrohen kann. Also der wichtigste Satz ist, der deutsche Militarismus und Nazismus werden ausgerottet. Und die Alliierten treffen Maßnahmen, das durchzusetzen. Man wollte also, anders als in Versailles 1919, an die Wurzeln des Problems gehen. Parallel zur alliierten Entmilitarisierungspolitik breitete sich in Deutschland in den ersten Nachkriegsjahren eine eigenständige Antikriegsstimmung aus, die nicht unbedingt nur auf Potsdam reagierte. Sie ging über die traditionsreiche Nie-wieder-Krieg-Forderung weit hinaus und richtete sich radikaler gegen alles Militärische. In der Öffentlichkeit wurde die Parole "Nie wieder deutsche Soldaten" verbreitet und fand in der Öffentlichkeit ein beträchtliches Echo. Der frankophile sozialdemokratische Politiker Carlo Schmidt rief 1946 aus, wir wollen unsere Söhne nie mehr in die Kaserne schicken. Und der CSU-Politiker und spätere Bundesminister für Verteidigung, der Hardliner Franz Josef Strauß, machte 1947 mit dem markigen Spruch auf sich aufmerksam, wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen. Das waren die ersten Nachkriegsjahre, so bis zur Währungsreform etwa, konnte man so etwas sagen. 1949 dann verabschiedete der Parlamentarische Rat eine vorläufige Verfassung, unser bis heute gültiges Grundgesetz, in der Friedensbewahrung und Friedensgestaltung als zentrale Staatsziele festgeschrieben wurden. Das Grundgesetz stellte sozusagen das Antiprogramm zu dem extrem gewalttätigen Zeitalter der Weltkriege dar, für das Deutschland ja eine ganz wesentliche Mitverantwortung trug. In der Kontinuität der Nie-wieder-Krieg-Bewegung der frühen Weimarer Republik opponierte nun eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik aktiv gegen die Wiederbewaffnung, die in ihren Augen eine Remilitarisierung darstellte. Die Opposition fand mit ihren Protesten großen Zuspruch in der Gesellschaft der Westdeutschen Bundesrepublik. So musste die Regierung Adenauer Wege suchen und finden, ihre Politik gegen den Mehrheitswillen durchzusetzen. Dann kommt die Friedens- und Entspannungspolitik, beginnend in den 60er Jahren, voll ausgeführt in den 70er Jahren. Sie wurde von einer Bevölkerungsmehrheit im Westen Deutschlands getragen. Willy Brandt wurde in den Bundestagswahlen von 1972 bekanntlich wiedergewählt. Aber eine starke Minderheit blieb skeptisch bis ablehnend. Viele verweigerten sich noch immer der Anstrengung, sich in die Vorstellungswelt der Menschen in der Sowjetunion zu versetzen, deren Land vor nicht allzu langer Zeit von einem deutschen Aggressions- und Vernichtungskrieg überzogen worden war. Noch Jahrzehnte später hielten Teile der deutschen Bevölkerung an ihren alten antirussischen Feindbildern fest. In Russland selbst wurde diese Haltung stets mit großem Befremden wahrgenommen. Das teilte uns damals, 1989, der russische Deutschlandkenner und hochrangige sowjetische Politiker Nikolai Portugalow mit. Die Deutschen, sagte er, hätten eine große, nicht anerkannte und unbereute Schuld auf sich geladen. Und weiter sagte Portugalow, die Ungeheuerlichkeit des Vorgangs, dass gerade die Deutschen unermessliches Leid über unser Land gebracht hatten, ist nicht nur an dem materiellen Schaden zu messen, auch nicht nur an den Toten, den Verkrüppelten, an der Verwüstung der verbrannten Erde und dergleichen mehr. Der Vorgang, schon der Wille, die Sowjetunion zu vernichten, ist ungeheuerlich. Das hätten wir in unserer Geschichte wohl vielleicht von den Tataren erwartet, im frühen Mittelalter, aber doch nicht von den Deutschen. Nikolai Portugalow war Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU und als Berater von Parteichef Michail Gorbatschow auf sowjetischer Seite führend an der Wiedervereinigung Deutschlands beteiligt. Er gehörte zu jenen Russen, die trotz des Zweiten Weltkrieges auf eine deutsch-russische Symbiose hofften und leistete dazu unter anderem mit der Übersetzung von Werken von Bertolt Brecht und Heinrich Böll in die russische Sprache einen eigenen Beitrag. Hat dieser Brückenbau wirklich zur Aussöhnung beigetragen, frage ich. Noch in den späten 1980er Jahren gab es hierzulande Warnungen, ja, aus welcher Ecke wohl, in diesem Fall von dem damaligen Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn, Russland sei die eigentliche Bedrohung für den Frieden in der Gorbatschow-Zeit. In den Köpfen der Gegner der Befriedung eines deutsch-russischen Verhältnisses lebten die alten Feindbilder fort. Als sich dann das Ende des Kalten Krieges ankündigte, war die Idee eines Friedens mit der Sowjetunion dann jedoch mehr als eine idealisierende Zukunftsmusik. Zusammen mit anderen war ich damals in der Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg damit beschäftigt, die jüngere deutsch-russische Geschichte aufzuarbeiten. Da war eine ganz interessante Gruppe von Politikern und Historikern beieinander, unter ihnen ein gewisser Erhard Eppler. Wir bezeichneten den Frieden mit der Sowjetunion damals als eine unerledigte Aufgabe. In dieser Formulierung, Sie merken es, schwang die hoffnungsvolle Erwartung mit, diese friedenspolitische Aufgabe könne alsbald erledigt werden. Die Chancen im Prozess der Entfeindung voranzukommen, waren seinerzeit besonders mit dem Namen des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow verknüpft. Jetzt erinnert man sich übrigens wieder an unsere Tätigkeit von damals und ich werde in 4 Wochen anlässlich des Jahrestages 22. Juni in Heidelberg sprechen und dann an diese unerledigte Aufgabe von damals nochmal erinnern können. Wie war es dann nach der Einigung Deutschlands? Wie ging das weiter? Die Friedens- und Entspannungspolitik der 1970er Jahre verbesserte nicht nur die deutsch-polnischen und die deutsch-sowjetischen Beziehungen, sie wirkte sich auch positiv für die deutsche Gesellschaft aus, wirkte in die Gesellschaft hinein, unter der stets präsenten Drohung eines möglichen Nuklearkrieges. Unter diesem Dach sozusagen entwickelte sich in Deutschland schrittweise eine Friedenskultur. Sie korrespondierte auf der politischen Ebene mit dem Regelsystem der Europäischen Union, nämlich der Verpflichtung der Staaten auf gewaltfreien Konfliktauftrag im Innenverhältnis der EU. Eine solche Umkehr vollzog sich, wenngleich in unterschiedlicher Weise, in beiden deutschen Staaten. Zug um Zug bildeten sich pazifizierte Gesellschaften heraus. Die Menschen lernten, dass sich Frieden lohnt, dass Frieden die Voraussetzung für Wohlstand ist und diesen auch zu sichern vermag. Kurz, dass ein gutes Leben auch ohne die Kornkammer Ukraine möglich ist, dass sich selbst auf engem Raum ohne Krieg gut leben lässt. Nach dem Ende des Kalten Krieges 1989 erschien die Vorstellung, die deutsche Gesellschaft müsse kriegstüchtig sein, als abwegig und völlig aus der Zeit gefallen. Das sah man nicht nur in Deutschland so. Auch in den USA schrieb sehr anerkennend beispielsweise der Historiker und Deutschlandkenner James Sheehan im Jahre 2008 ein Buch mit dem Titel »Europas langer Weg zum Frieden«. Und in dem lesen wir, auf diesem Kontinent, besonders in Deutschland, habe sich nach 1945 der Aufstieg des zivilen Staates vollzogen. Die militaristischen Tendenzen seien immer mehr zurückgedrängt worden, zugunsten der wachsenden Mentalität der Friedfertigkeit. Wir alle waren dabei. Dies ist die Sicht, die auch von Analysten der deutschen historischen Friedensforschung gestützt wird. Wir Älteren können also sagen, zu unseren Lebzeiten konnten mehrere Generationen von Deutschen und Europäern ein Leben ohne Krieg führen. Frieden auf dem Kontinent, verstanden als Abwesenheit von Krieg, wurde als Selbstverständlichkeit erlebt. Allerdings, meine Damen und Herren, Veränderungen kündigten sich alsbald an. Ausgerechnet bald nach dem Ende des Kalten Krieges und der Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten, die ja in erster Linie der russischen Regierung Gorbatschow zu verdanken war. Seit den frühen 1990er Jahren wurden die Deutschen von ihrer Regierung sowie von der militärischen Führung der Bundeswehr mit dem kamuflierenden Schlagwort von der neuen Normalität überschwemmt. Ist ja an sich kein gefährliches Wort, neue Normalität, wenn man nicht genau hinschaut. Mit neuer Normalität umschrieb man den Abschied von einer Außenpolitik der Zurückhaltung und die Gewöhnung an weltweite Militäreinsätze der Bundeswehr. Man wollte normal agieren können, hieß das, wie die Sieger von 1945, nämlich als eine staatliche Macht, die sich souverän des kriegerischen Konfliktaustrags als Mittel der Politik bedienen konnte. Verfassungsrechtlich stellte das durchaus ein Problem dar. Kein geringerer als der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Gujat. Er spricht unumwunden von einem Verfassungsbruch. Ausgerechnet die rot-grüne Regierung Schröder-Fischer schickte dann im Jahre 1999 die Bundeswehr in den ersten Krieg seit ihrem Bestehen. Gemeint ist der sogenannte Kosovo-Krieg gegen Restjugoslawien. Bundesaußenminister Joschka Fischer sagte damals im Deutschen Bundestag, er habe nicht nur nie wieder Krieg gelernt, sondern auch nie wieder Auschwitz, und das bezog er nun auf diesen Jugoslawienkrieg. Die Bundesluftwaffe beteiligte sich an Luftangriffen der NATO-Verbündeten auf die Bundesrepublik Jugoslawien. Und was war mit dem Völkerrecht? Deutschland war jedenfalls nicht durch ein Mandat der Vereinten Nationen zu diesem Kriegseinsatz legitimiert. Damit beteiligte sich Deutschland an einem völkerrechtlichen Angriffskrieg. Für die prinzipiell kriegsgegnerisch eingestellten Teile der deutschen Bevölkerung stellte diese deutsche Beteiligung an dem sogenannten Kosovo-Krieg, so möchte ich es mal formulieren, eine existenzielle Enttäuschung dar. Sie löste tiefe Depressionen und Orientierungslosigkeit aus, hatten doch die führenden sozialdemokratischen und grünen Politiker die grundlegende Orientierung nie wieder Krieg preisgegeben und das Land nach Jahrzehnten der Zurückhaltung wieder in die kriegerische Weltordnung eingereiht. Allerdings, die Mehrheit der Deutschen gab auch jetzt ihre Friedensmentalität nicht preis und lehnte die Auslandseinsätze der Bundeswehr weiterhin mit großer Mehrheit ab. Das sind so die langfristigen Kontinuitäten, die fortgewirkt haben. Und nun sind wir bei der russischen Aggression vom Februar 2022, die ich mal durch die Brille der deutschen Öffentlichkeit betrachten will. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich mit diesem Krieg zu beschäftigen, aber ich mache es jetzt mal so, die russische Aggression in die deutsche Öffentlichkeit. Von der geschilderten Kriegsmentalität war die mentale Befindlichkeit der Deutschen zur Zeit des russischen Angriffs. Das erklärt den Schock, der in Deutschland besonders heftig gewesen sein dürfte. Lange hatte man hierzulande nämlich verdrängt, dass es sich bei der Parole "Nie wieder Krieg" um eine spezifisch deutsche Parole handelte, deren Reichweite insoweit begrenzt war. Die Siegermächte der beiden Weltkriege hatten nach 1945 keinen vergleichbaren Schwur abgelegt, es sei denn, man denkt an die UNO-Satzung, die 1949 beschlossen wurde. Aber dass sie, sagen wir, als Nationalmächte einen ähnlichen Schwur abgelegt haben, das war nicht der Fall. Sie hielten den kriegerischen Konfliktaustrag weiterhin für einen normalen Bestandteil ihrer Machtpolitik. Putins Krieg brachte uns die ungebrochene Tradition der kriegerischen Politik nicht nur Russlands, sondern auch der anderen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges ins Bewusstsein zurück. Kaum jemand hatte die Fernsehbilder, die an der Grenze zur Ukraine zusammengezogene russische Truppen zeigten, als konkrete militärische Kriegsvorbereitung bedeutet. Man beschwichtigte sich mit der Annahme, es handele sich um eine Drohkulisse zur Unterstützung weiterer diplomatischer Aktivitäten, die zur Reduzierung vorhandener Spannungen führen sollten. Man mehr konnte und wollte man sich hierzulande nicht vorstellen, als sich die Hoffnung auf Deeskalation der Krise nicht bewahrheitete, bereitete sich in der deutschen Gesellschaft ein diffuses Gefühl der Angst aus. Getrieben von dieser Angst kam es nach der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz in Teilen der Bevölkerung zur Reaktivierung kriegerischer Reflexe. Sie führten zu dem Ruf nach Unterstützung der Ukraine, nicht nur durch humanitäre Hilfeleistung, da waren sich wohl alle einig, sondern auch durch Lieferung von Waffen. Allenthalben fragte man sich, ob gerade eine friedliche Welt zusammengebrochen war. Man fragte auch, warum unsere Regierung und unsere Geheimdienste die russische Aggressivität, aber auch die fehlende Verhandlungsbereitschaft von USA und NATO nicht früher erkannt, falsch eingeschätzt und darauf nicht reagiert hatten. Mit dem Schock korrespondierte im Westen eine eindeutige Schuldzuweisung von damals bis heute. Die Russen, hieß es entsprechend den Vorgaben der US-Propaganda, hätten im Februar 22 einen unprovozierten Angriffskrieg begonnen. Das sind zwei wichtige Worte, nicht nur ein wichtiges Wort im Angriffskrieg. Es dauerte einige Zeit, bis sich einzelne Experten getrauten, die Frage zu stellen, ob man nicht den Blick weiter in die Vergangenheit richten sollte, um mögliche langfristige Ursachen dieses Krieges in den Blick zu bekommen. Also es dauerte eine gewisse Zeit, bis zumindest einige Leute die Frage gestellt haben, muss man nicht weiter in die Vergangenheit schauen, um über die längerfristigen Ursachen dieses Krieges etwas Sinnvolles in Erfahrung zu bringen. Dabei geriet dann unter anderem der Befund in den Blick, dass der sowjetische Präsident Gorbatschow nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Paktes die mündliche Zusicherung hochrangiger westlicher Politiker erhalten hatte, die NATO werde sich nicht nach Osten hin ausdehnen. Eine kritische Minderheit in Deutschland thematisierte nun die Geschichte der NATO-Osterweiterung und damit die Nichtbeachtung russischer Sicherheitsinteressen durch die USA und die NATO-Führung seit den 1990er Jahren. Die Bewertung des politischen Gewichts dieser Vorgeschichte fällt bislang noch unterschiedlich aus. Mein eigenes Fazit zur Vorgeschichte des Krieges lautet folgendermaßen: Im politischen Kampf um die Ukraine prallten die unterschiedlichen geostrategischen Machtinteressen der Atommächte USA und Russland aufeinander. Sie korrespondierten mit der innerukrainischen Konfliktkonstellation, nämlich in der Westukraine unterstützen die USA die pro-westliche Aufstandsbewegung des Maidan, die Bekämpfung der Autonomiebestrebungen der russischsprachigen Ostukraine durch die Kiewer Regierung führte seit 1914, also bereits 8 Jahre vor dem Beginn des eigentlichen Ukraine-Krieges, zu einem innerukrainischen Bürgerkrieg, in dem sowohl der Westen als auch Russland involviert waren. So betrachtet lässt sich der Ukraine-Krieg als Zusammenprall konträrer geopolitischer Interessen der Großmächte Russland und USA deuten. Die Version der unprovozierten russischen Aggression prägt die Meinung in Deutschland bis heute. Sie kanalisiert die Meinungsbildung und erschwert die Erforschung der tiefer liegenden Ursachen dieses Krieges. Einer zuverlässigen Meinungsumfrage zufolge unterstützen inzwischen, ich beziehe mich auf eine Umfrage vom Februar diesen Jahres, unterstützen inzwischen fast 2/3 der Deutschen den Kurs ihrer Regierung, also weitere Waffenlieferung zur Fortsetzung des Krieges. Die genaue Analyse der längerfristigen Ursachen dieses Krieges könnte helfen, in die Realität zurückzufinden. Kopfklärungen bieten beispielsweise die Autoren Patrick Barb, Jacques Bot, Gabriele Corone-Schmalz, Harald Kujat, Erich Fahrt, Michael von der Schulenburg, Jeffrey Sachs, John Mersheimer, Immanuel Todt und Günther Verheugen, um nur einige aus dem Lager jener Minderheit zu nennen, die es wagte, sich gegen den Mainstream zu stellen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges steht das Kulturgut deutsche Zivilgesellschaft unter massivem Druck. Mit Zeitenwende und mit Kriegstüchtigkeit meinen die Protagonisten ja nicht nur das deutsche Militär, also die Bundeswehr, ihr Ziel lautet vielmehr die gesamte Gesellschaft wird den Krieg zu ertüchtigen. Begründet wird dieser Kurs mit der spekulativen, aber natürlich politisch höchst brisanten Behauptung, Putin, Russland habe womöglich die Absicht, in einigen Jahren nach der Ukraine auf das Baltikum und andere europäische Länder sich einzuverleiben. Da ist meines Erachtens genuines Feindbilddenken am Werk. Es speist sich aus einer Dämonisierung des Kremlchefs als Verkörperung des Bösen, nämlich angenommener, immanenter russischer Aggressivität. Belege werden kaum beigebracht. General Kujat hat gesagt, die amerikanischen Geheimdienste in der Summe hätten nie eine solche Behauptung aufgestellt. Also es ist wir leben in einem hochbrisanten Informationskrieg. Allerdings, meine Damen und Herren, trägt Putins Gewaltpolitik, darüber muss eben auch offen gesprochen werden, nicht in geringem Maße dazu bei, das westliche Feindbild zu bestätigen. Wer sich ein Bild von der Mentalität des russischen Präsidenten machen will, oder sollte man ja, der muss sich mit dem zweiten Tschetschenienkrieg beschäftigen, 1999 bis 2009, der zur fast völligen Zerstörung der Großstadt Grosny geführt hat. Der sollte sich den Georgienkrieg von 2008 näher anschauen und die russische Kriegführung in Syrien seit 2015 studieren. Wir erkennen jeweils einen rücksichtslosen Gewalteinsatz. Mit der militärischen Machtpolitik nach außen korrespondiert eine russische Innenpolitik, in der die politische Macht immer stärker zentralisiert, in der demokratische Freiheitsrechte beschnitten und Oppositionelle mit scharfen Repressionen eingeschüchtert werden, Auftragsmorde eingeschlossen. In ausdrücklicher Abgrenzung und Gegnerschaft zum westlichen Demokratiemodell formte Putin seit etwa 2010 ein autoritäres Herrschaftssystem und damit knüpfte er an autoritäre, machtstaatliche Traditionen an, die für Russland bereits seit dem Mittelalter charakteristisch waren. Es gab nur wenige Jahre in der jüngeren russischen Geschichte, in der man etwas Demokratisches hätte einüben können. Und zurzeit höre ich von russischen Gesprächspartnern, dass das Meinungsspektrum auch dort sehr stark verengt ist und die Leute sich nicht mehr getrauen, in der Öffentlichkeit auch nur kritische Fragen zu stellen. Im Westen wird vermutet, die russische Kriegspolitik gegen die Ukraine stelle auch eine exemplarische Kampfansage gegen westliche demokratische Ordnungsvorstellungen dar. Diese würden, so heißt es, eine Magnetwirkung für russische Oppositionelle entfalten und diese wiederum könnten das Land destabilisieren. Welches Gewicht eine solche Systemkonkurrenz im Vergleich mit anderen kriegsverursachenden Faktoren hat, ist schwer einzuschätzen. Erhellende Meinungsumfragen gibt es nach meiner Kenntnis nicht. Kritiker der deutschen Ukraine-Politik monieren seit Jahren, dass unsere Regierung keine eigenen Friedensinitiativen entwickelt und lediglich im Schlepptau der US-amerikanischen Regierung agiert hat. Tatsächlich hat die Bundesregierung es widerspruchslos hingenommen, dass die führende Macht des Westens bereits im April 2022 erfolgversprechende Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zurückpfiff. Ich hoffe, Sie wissen alle, was ich meine, das Istanbuler Kommuniqué vom April 2022, in dem man bereits ein Rahmenabkommen formuliert hatte. So stellt sich erneut die Frage, wird diese Politik unserer Regierung dem Auftrag unseres Grundgesetzes hinreichend gerecht, in einem vereinigten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, wie es bekanntlich in der Präambel des Grundgesetzes heißt. Ich werde diesen Vortrag nicht beenden können, ohne in die Zukunft zu blicken und die Frage zu stellen, was für Möglichkeiten gibt es? Der Versuch eines Blickes in die Zukunft ist durch den Regierungswechsel in den USA nicht eben erleichtert worden. Ich möchte gleichwohl nicht auf eine Zukunftsvision verzichten. Die mir vorschwebende Alternative vor Augen kann ich an dieser Stelle nur in groben Zügen skizzieren. Das erste ist die negative Version, die leider angesichts der aktuellen Entwicklung im Jahr 2025 auch die wahrscheinlichste ist. Sie lautet: Rückzug der USA aus Europa, ungebremste Aufrüstung in Europa, auch in Deutschland, unter der Losung Kriegstüchtigkeit, weitere Eskalation des Ukraine-Krieges. Sollte es unter dem neuen Druck der USA gelingen, den heißen Krieg zu Lasten der Ukraine zu beenden, bekommen wir wahrscheinlich einen neuen Kalten Krieg. Es entsteht ein neuer eiserner Vorhang, der die Feindkonstellation zementiert. Militär, Aufrüstung, Feinddenken beherrschen weiterhin die Politik, die Volkswirtschaften und das Denken der Menschen. Und sie produzieren eine stete Kriegsgefahr, in der alles möglich ist. Das ist die negative Vision. Aber es gibt auch eine positive Zukunftsvision. Sie muss, meine Damen und Herren, nicht neu erfunden werden. Vielmehr kann sie an ältere Erfahrungen anknüpfen, nämlich an die Friedens- und Entspannungspolitik seit den 1970er Jahren. Der Kern dieses Politikmodells besteht in der Erkenntnis, dass Frieden und Sicherheit in Europa nicht in einem militärischen Gegeneinander gewonnen werden können, sondern nur in einem Miteinander, zumindest im Sinne einer friedlichen Koexistenz. So schwer das heute auch vorstellbar sein mag, das Miteinander muss Russland auch zukünftig einschließen. Wir sind die indirekten Nachbarn Russlands, nicht die USA. Aus der Einsicht in die absolute Priorität der Friedensgewinnung und Friedensbewahrung kann längerfristig neues Vertrauen wachsen. Das ist die grundsätzliche Voraussetzung. Die grundlegende Voraussetzung für eine positive Entwicklung. Die Ideen der gemeinsamen Sicherheit und des gemeinsamen Hauses Europa geben die politische Orientierung vor. Die Charta von Paris von 1990, Ende des KSDE-Prozesses, Höhepunkt des KSDE-Prozesses, kann das völkerrechtliche Modell für zukünftige gesamteuropäische Vereinbarungen sein. Es bündelt die wohlverstandenen Interessen aller europäischen Länder. Wir lernen gerade, dass die politischen Interessen der europäischen Länder keineswegs mit denen der USA identisch sein müssen. Vielleicht reift nun auch die Erkenntnis, dass die Politik, die zum KSZE-Prozess geführt hat, also zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, eben kein Fehler war, für den sich die deutsche Politik heute entschuldigen müsste. Vielmehr war sie im Kern richtig, aber sie wurde nicht konsequent genug betrieben. Dan Smith, das ist der Direktor des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI, machte dieser Tage einige gewichtige Feststellungen. Er sagte, dass das Niveau der Militärausgaben in Europa derzeit höher ist als je zuvor in der Geschichte. Und er knüpfte daran die Warnung, die vielen 100 Milliarden Euro für Militär und Rüstung sind nicht das, was notwendig ist, um Europa zu einem sicheren Ort zu machen. Vielmehr seien sie ein deutliches Warnsignal für ein ungesundes und gefährliches System, in dem wir leben. Der Friedenswissenschaftler zeigte sich ziemlich besorgt über die Tendenz, dass die Politiker in einer Welt mit vielen Problemen nur an eine Sache denken, die eigene Aufrüstung. Ich erinnere an den Friedensnobelpreisträger Willy Brandt. Von ihm können wir lernen, dass der politische Wille zum Frieden eine zentrale Bedeutung hat. An diesem unbedingten Willen zum Frieden hat es sowohl im Westen als auch in Russland leider gefehlt. Immer mehr Menschen, die sich mit den Ursachen dieses Krieges auseinandersetzen, beginnen zu begreifen, welche politische Dimension die Erkenntnis hat, auch dieser Krieg hätte vermieden werden können. Klaus von Donani, vormaliger Staatsminister im Auswärtigen Amt, hat hierzu das Entscheidende gesagt, ich zitiere, Putin ist der Aggressor, aber die Möglichkeit, den Krieg zu verhindern, lag beim Westen. In irgendeiner der Talksendungen hat er das gesagt. Da steckt natürlich viel drin und er hat sich nicht gerade Freunde mit diesem Satz gemacht. Deswegen wiederhole ich den Satz nochmal. Putin ist der Aggressor, aber die Möglichkeit, den Krieg zu verhindern, lag beim Westen. Was fehlte, war der Wille zum Frieden. Stattdessen dominierten Machtinteressen geopolitischer und geoökonomischer Natur. Damit, meine Damen und Herren, komme ich zum Schluss. Nicht gleich, aber allmählich. Die Parole nie wieder Krieg kann uns auch künftig die Richtung vorgeben für die Zeit nach der Beendigung des Ukraine-Krieges, in der die Arbeit an der Vision einer lebenswerten europäischen Zukunft wieder aufgenommen werden muss. Die Charta von Paris für ein neues Europa aus dem Jahr 1990, dort ist alles vorgedacht, was wir brauchen. Auf dem Wege zur Wiederbelebung der KSZE können wir eigene Beiträge leisten. Wir können Feindbilder abbauen helfen, die Akteure der anderen Seite entdämonisieren. Wir können über die längerfristigen Ursachen des Ukraine-Krieges aufklären. Wir können unsere Politikerinnen und Politiker dazu drängen, endlich selbst Initiativen für den Frieden zu ergreifen und dies nicht den Großmächten USA und Russland zu überlassen. Um einem sich ausbreitenden Fatalismus entgegenzuwirken, können wir für unsere grundlegenden Einsichten werben. Frieden ist möglich und machbar. Kriegsverhütung muss das erste Ziel staatlicher Politik bleiben. Verhandeln ist besser als schießen. Diplomatie verlangt nicht Sympathie, sondern Empathie, also die Fähigkeit, sich in die andere Seite hineinzuversetzen. Lassen wir uns also nicht einreden, es gäbe allein und nur die derzeitige militärische Konfrontationspolitik. Wir können auch wählen. Vielleicht erleben wir sogar eine neue Bewegung, von unten einen Aufstand der derzeit noch schweigenden Mehrheit in der Bevölkerung, einen Aufstand für eine kooperative Zukunft. Wir müssen aus der Sackgasse des Fatalismus und der lähmenden Angst heraus. Noch einmal müssen wir uns gegen alle Widerstände für die Vision eines friedfertigen gemeinsamen Hauses Europa begeistern und uns mit einem langen Atem dafür einsetzen. Die Vision Ernstfallfrieden ist nicht passé, nie wieder Krieg bleibt die zentrale Lehre unserer Geschichte. Ich danke für Ihre lange Aufmerksamkeit.